geht um das Sakrileg beziehungsweise den Da Vinci Code. Ich vermute, würde ich euch vor 2 oder 3 Jahren gefragt haben, was könnt ihr mir sagen zu dem Begriff Sakrileg? Ich vermute, die meisten hätten mit den Achseln gezuckt und hätten dabei gesagt, na ja, Sakrileg, das ist ja so etwas wie eine Gotteslästerung. Denn das ist die lexikalische Bedeutung. Wenn ich also in einem Lexikon nachschaue, was dieser Begriff bedeutet, dann meint das so viel wie etwas Heiliges in den Schmutz ziehen. Das ist ein Sakrileg. Sich irgendwie lustig zu machen über das, was Menschen ein religiöser Wert ist. Zwischenzeitlich hat sich das wahrscheinlich gewandelt. Die meisten von uns denken bei Sakrileg in erster Linie oder wahrscheinlich zuerst an diesen Bestseller-Roman des amerikanischen Autors Dan Brown, der innerhalb von wenigen Jahren von einem unbekannten Autor zu wahrscheinlich dem erfolgreichsten Romanautoren der letzten Jahrzehnte weltweit geworden ist. Sein Buch ist mittlerweile über 50 Millionen Mal verkauft worden und das ist für einen Roman Bestseller. Also tatsächlich in den letzten 50 Jahren gab es keinen Roman, der innerhalb so kurzer Zeit so häufig verkauft worden ist. Und es ist immer noch kein Ende abzusehen. Es wird ja immer noch weiter kräftig verkauft. Vor ein paar Monaten ist dann die Taschenbuchausgabe rechtzeitig zum Erscheinen des Filmes herausgekommen, um noch einmal zusätzlich auch in Deutschland einige 10 oder 100.000 neue Leser zu finden. Genauso würde es euch wahrscheinlich gegangen sein, hätte ich euch gefragt nach dem Da Vinci Code. Denn Da Vinci Code, was ist das? Ja, heute wissen wir, das ist der englischsprachige Titel des Buches, was auf Deutsch unter Sakrileg erschienen ist. Und das ist der Titel des zugehörigen Filmes, der immer noch in den Kinos ist, zumindest hier auf der Provinz. Ich habe jetzt nicht überprüft, wie das irgendwo in der Großstadt ist, aber hier in der Region könnt ihr immer noch, wenn ihr noch einen freien Abend habt, nach Lemgo oder nach Detmold oder Herford gehen, um den Da Vinci Code anzuschauen. Und bei Da Vinci Code, ich weiß nicht, was ihr mir vor 2 Jahren gesagt hättet, wahrscheinlich hätten einige darauf getippt, nun Code, das klingt so nach Computerprogramm oder so etwas, nicht? Vielleicht eine neue Computersprache. Vielleicht hätten auch andere darauf getippt und hätten gesagt, das ist bestimmt eine Spezialfrage für Kunsthistoriker, denn Da Vinci, das erinnert doch an Leonardo da Vinci, an den großen Universalgelehrten des Humanismus und der Renaissance. Nun, heutzutage sind wir da alle klüger, heute wissen wir, das mehr einzuordnen. Da Vinci Code und auch Sakrileg gehören zu dieser Gedankenwelt, die Dan Brown den Menschen heute nahebringt. Und wahrscheinlich hat jeder so eine eigene Geschichte dazu, wie ihr damit konfrontiert worden seid. So ging es mir auch. Vor etwa 2,5 Jahren bin ich in das Büro von Jutta Seidel, unserer Mitarbeiterin, hier in den Büros gekommen, habe mit ihr mich unterhalten über Examen und was dann nun alles noch zu machen sei, zu erledigen sei. Und nebenbei hatte sie mir erzählt, dass ihr Bruder, der vom christlichen Glauben nicht ganz so viel hält, dass der ein Buch gelesen hat und darin ging es um die Ehe Jesu, dass Jesus verheiratet gewesen sei und er meine nun auch, dass das doch beweisen würde, dass die Bibel falsch sei. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich ihr ein paar gute Argumente dafür nennen kann, die sie im nächsten Gespräch mit ihrem Bruder anbringen kann. Und so ein paar habe ich ihr versucht aus dem Kopf zu nennen, bei anderen bin ich dann in die Bibliothek gegangen, habe Sachen rausgesucht, um ihr da einige gute Hinweise geben zu können. In den folgenden Monaten sind mir dann immer mehr Menschen begegnet, sowohl Gläubige als auch nicht ganz so Gläubige, die mit denselben Fragen gekommen sind. Und alle haben dann wieder denselben Namen genannt, haben von Dan Brown und dem Sakrileg geredet. Und da ich ab und zu auch gerne einmal einen Roman lese, habe ich mir gedacht, dann nehme ich mir das vor, diesen Roman zu kaufen und zu lesen. Habe ich dann auch getan. Und ich fand ihn erst einmal durchaus spannend. Ist eine interessante Geschichte, wie für jemanden, der einen Thriller mag, also der auch so etwas spannende Unterhaltung mag, der nicht unbedingt nur eine Liebesgeschichte oder eine Landschaftsbeschreibung liest oder nur technische Handbücher auf seinem Nachttischständchen liegen hat. Für den ist das durchaus auch einmal eine interessante Lektüre. Allerdings, als ich das durchgelesen habe, dann sind mir auch manche Sachen aufgefallen. Und diese Dinge, die mir aufgefallen sind, auf die kann ich jetzt noch nicht direkt eingehen, sondern ich muss euch noch damit hineinnehmen. Worum geht es in dieser Handlung überhaupt? Denn ich habe ja nicht vorausgesetzt, dass heute Abend nur die kommen dürfen, die diesen Roman schon gelesen haben. Oder diejenigen, die den Film gesehen haben. Sondern heute Abend waren ja alle eingeladen Und deshalb gehe ich davon aus, dass hier einige sind, die zwar so ein bisschen vom Hörensagen mitbekommen haben, worum es dabei geht, aber sonst nicht viel mehr Ahnung haben. Und das muss auch nicht. Also es ist nicht Pflichtlektüre bei der Bibelschule Brake, diesen 600 Seiten Schmöker durchzuarbeiten, denn das, was da drin steht, gehört nicht zum Glaubensbekenntnis, was wir hier teilen. Nun, aber ich versuche euch kurz mit hineinzunehmen. Die ganze Geschichte dreht sich um den Professor Langdon. Professor Langdon ist Professor an der amerikanischen Elite-Universität von Harvard. Er soll dort Professor für Symbolik sein. Eine Professur, die es nicht gibt, aber es ist ja auch ein Roman und da kann man solche Sachen erfinden. Dieser geniale Professor ist auf der Suche nach Material für ein neues Buch über das Matriarchat, also so über Weiblichkeitskulte und Religion, ist er nach Paris gekommen. Er will dort den Direktor des Louvre, des größten und bekanntesten französischen Museums, eben gerade in Paris, treffen, um sich mit ihm über seine Ergebnisse auszutauschen. Dazu kommt es allerdings nicht mehr, denn wir als Zuschauer des Filmes bzw. als Leser des Buches bekommen mit, dass gerade zu diesem Zeitpunkt der Direktor des Louvre grausam ermordet wird, und zwar im Museum, von einem Albino-Killer. Und der bringt ihn also um und dann wird Professor Langdon des Abends von der Polizei abgeholt aus seinem Hotelzimmer. Die bringen ihn in den Louvre hinein und dort sieht er die Leiche und man verdächtigt ihn, er könnte an dem Tod dieses Direktors beteiligt gewesen sein. Denn schließlich war er doch einer der Letzten, der einen Termin mit ihm abgemacht hat. Und so versucht man ihn auszuhören. Jetzt betritt eine junge, hübsche und natürlich intelligente Frau die Bühne, denn das muss es ja auch dazu geben. Nicht? Ich meine, als geübte Seher von Hollywood-Filmen oder Roman, also sowas muss hier drin vorkommen, nicht? Das gibt es ja sonst nicht. Und diese junge, hübsche Französin namens Sophie ist zufälligerweise gleichzeitig auch noch Professorin und Polizistin und Spezialistin für so Symbole, also ganz auf derselben Linie wie der Professor. Deshalb verstehen die sich auch gleich gut. Und nebenbei ist sie auch noch Enkelin des Direktors des Louvre. Halt, wie der Zufall das so will, nicht? Kommt die da plötzlich vorbei. Und sie hat totales Vertrauen in den Professor. Also sie vertraut ihm total und sie schließt von vornherein aus, er kann nicht der Mörder sein. Und so verhilft sie ihm zur Flucht. Die beiden machen sich davon, werden schließlich gejagt von diesem Killer, der nun auch hinter ihnen her ist, und von der französischen Polizei, die den Langdon sucht wegen Beteiligung an diesem Mord. Und der ganze Rest des Buches geht nur darum, wie sie quer durch Paris fliehen an verschiedene Orte und dann auch noch nach England hinüberkommen. Und nebenbei müssen sie dabei auch noch ein kleines Problem lösen. Denn der Direktor des Louvre hat, bevor er gestorben ist, er hatte noch ein paar Minuten Zeit dafür, hatte ein paar geheimnisvolle Zeichen auf die Erde gemalt und hinter ein Gemälde gemalt. Und die müssen sie jetzt lösen. Warum sollte denn dieser Direktor überhaupt ermordet werden? Es ging nicht darum, dass man irgendein Kunstwerk rauben wollte, denn die sind noch alle da. Also wo ist das Geheimnis? Dem kommen sie auch auf die Spur so nach und nach. Ein erster Weg führt sie zu der Niederlassung einer Schweizer Bank in Paris. Und dort kommen sie dann in ein geheimes Schließfach, da durch ein paar Rätsel bekommen sie auch noch raus, wie sie da das öffnen können. Aber da ist immer noch nicht die Lösung drin, sondern nur ein Hinweis für eine nächste Rätseletappe. Und dann sind sie wieder verfolgt von der Polizei und sie kommen in die große Villa des ultimativen Gralsgelehrten, Sir Teabing heißt er. Der ist natürlich Engländer, denn alle spleenigen, etwas verrückten Gelehrten müssen ja aus England kommen, nicht? Also zumindest so will es Hollywood und so ist es dann auch in dem Roman. Und dieser Gelehrte ist natürlich super reich und hat sich sein ganzes Leben nicht seinem Geschäft verschrieben, sondern der Lösung der Frage nach dem Gral. Und jetzt fragen sich einige vielleicht, was ist das denn mit dem Gral? Irgendwie habe ich doch mal was gehört davon, aber was ist denn das? Da muss ich euch kurz mit einführen. Das tut Sir Teabing dann auch mit der Sophie, die mit dabei ist, und erzählt ihr erstmal alles über den Gral. Also der Gral ist eigentlich eine Erfindung eines Bestseller-Autors aus dem Mittelalter. Das gab es damals nämlich auch schon. Der hat allerdings etwas anderes geschrieben, nämlich der hat von den schönen Minnefräulein geschrieben und von den Rittern. Und die Ritter brauchen natürlich irgendein Ziel, dem sie nachfolgen. Und das Ziel muss eine besonders wertvolle Reliquie sein. Jetzt werfe ich hier schon wieder mit Worten herum, die vielleicht nicht jedem verständlich sind. Also was ist denn eine Reliquie? Also Reliquien waren im Mittelalter sehr modern gewesen. Reliquien waren nämlich so Überreste von Heiligen, entweder Personen aus der biblischen Zeit oder Personen aus der weiteren Kirchengeschichte. Die haben irgendetwas, was von denen übrig geblieben ist. Also das heißt ein Zahn oder ein paar Haare oder ein paar Knochen oder Kleidungsstücke. Davon ging man aus, dass die Heiligkeit Gottes hier so stark drin sein muss, dass noch etwas übrig ist, selbst bei dem toten Leichnam. Übrigens, man konnte sich ja darauf beziehen, dass es auch ähnliche biblische Berichte gibt. Denken wir da an die Gewänder der Apostel, nicht, wo dann der Schatten darüber ging oder die Gewänder auf sie gelegt wurden, die Leute gesund geworden sind. Es gab so etwas ja, an das man sich festhielt und jetzt davon ausging, dann müsste das doch auch bei Augustinus gehen oder eben bei Irenäus von Lyon oder anderen wichtigen Personen. Und jetzt hatte nun der Wolfram von Eschenbach, eben jener Bestseller-Autor aus dem Mittelalter, hat sich überlegt, er könnte eine ganze Romanreihe schreiben über die Suche nach dem Gral. Und dieser Gral sollte eine allerheiligste Reliquie sein, nämlich die Reliquie, also der Kelch, aus dem Jesus das letzte Abendmahl genommen hat mit seinen Jüngern. Das ist ja immerhin was ganz Besonderes. Denn in der katholischen Kirche des Mittelalters war ja das Abendmahl überhaupt das Geheimnis der Gemeinde, was sie verwaltet hat, um damit ewiges Leben zu geben. Und zusätzlicherweise sollte es noch so gewesen sein, dass die Jünger, beziehungsweise Maria, etwas von dem Blut, was aus der Seitenwunde Jesu lief, in diesem Kelch aufgehoben haben. Und dieser Kelch musste deshalb natürlich wunderbringend sein. Damals wusste man auch schon, wie man Bestseller schreibt, natürlich wurde der nie gefunden in den ganzen Roman, sondern immer wieder am Ende des Romans, wieder musste man weitersuchen und weitersuchen und weitersuchen. Und so blieb der Gral ein Mysterium für die Spekulanten und Verschwörungstheoretiker bis in unser Jahrhundert hinein. Nun, und dieser Gral, das hat er nun alles erzählt, aber Sir Teabing weiß nun, der Gral ist eigentlich kein Trinkgefäß, sondern der Gral ist eigentlich eine Frau. Das ist dann sein Erkenntnis, die er dem beisteuert, denn er sagt, das Blut Jesu sei hier nicht wörtlich zu verstehen, also das Blut, was aufgefangen ist, sondern hiermit ist die Blutslinie gemeint. Das heißt, die Nachfolger Jesu sind damit gemeint, die wortwörtlich bis heute noch leben. Also Sir Teabing geht davon aus, dass es bis heute noch Nachfahren Jesu unter uns gibt. Und als er das nun alles schön breit erklärt hat, da haben sie ganz vergessen, dass wir verfolgt werden. Und plötzlich steht der Killer mitten unter ihnen und nimmt sie schon fast fest. Aber der Sir Teabing, der ist doch noch ganz fit, ist zwar behindert, aber mit seiner Krücke schlägt er den Elite-Killer gerade noch K.O. Und dann sind sie froh und haben ihn gebunden. Und im nächsten Moment steht schon die französische Polizei vor der Tür und wollen sie festnehmen. Also sie kommen gar nicht mehr zur Ruhe, sie machen sich dann vom Acker, im wortwörtlichen Sinne, sie springen in den Jeep, fahren da über den Acker drüber auf einen Privatflughafen, denn natürlich, Sir Teabing hat auch ein Privatflugzeug, mit dem fliegen sie noch nach London rüber in derselben Nacht, kümmern sich natürlich nicht um Gesetz und Ordnung dabei, weil man bei solch einer wichtigen Sache wie dem Gral kann man ja nicht auf solche Kleinigkeiten achten. Und als sie dort ankommen, dann besuchen sie ein paar Kirchen, wo dann wieder weitere Hinweise sind und sie noch weiter auf den nach dem Gral suchen und plötzlich entschleiert sich ein ganz anderes Geheimnis, nämlich das Geheimnis, wer den Killer beauftragt hat. Und ich kann euch verraten, es ist nicht der, von dem man am Anfang denkt, er sei es. Da taucht nämlich noch der Bischof der Opus Dei auf und da denkt man immer, der sei es, aber der ist es nicht. Wer es denn ist, der diesen Killer losschickt, das werde ich euch nicht verraten, denn falls ihr doch noch den Roman lesen wollt oder den Film sehen wollt, ist ja alle Spannung sonst dahin. Aber zumindest das ist dann doch noch spannend dabei, wobei es für die Suche nach dem Gral vollkommen belanglos ist, denn der Gral bleibt bis zum Ende auch dieses Romans, wie schon früher bei Wolfram von Eschenbach, unentdeckt. Also bis zum Ende weiß man nicht, wer es ist, bis zum Ende fragt man sich, warum bringen die sich denn jetzt alle um, denn bis zum Ende weiß man nicht, gibt es den überhaupt? Auch gibt es diese Dokumente, nach denen sie suchen, die der ganze Stammbaum Jesu den aufführen soll. Also das weiß kein Mensch bis zum Ende. Nun, das ist so die Handlung des Romans. Dann wisst ihr ungefähr, wobei ihr dran seid. Und erst einmal muss ich sagen, fand ich diesen Roman durchaus spannend. Also nicht zu jedem Zeitpunkt, muss ich auch zugeben. Es gab manche Zeitpunkte, wo ich gedacht habe, also rein äußerlich finde ich diesen Roman ein bisschen blöd. Also zumindest eine Sache, also mehrere eigentlich. Das fing schon damit an, da wird also jetzt der Direktor des Louvre ermordet. Und ich weiß nicht, wie sehr ihr vertraut seid mit solchen Thrillern, also wo da Leute umgebracht werden. Ich habe schon ein paar gelesen und bin dann ja so ein bisschen dabei Spezialist, nicht sowas, wie das nun laufen muss. Und da ist der nun also der Killer, also ein Profikiller, der nimmt dann seine Pistole, steht ein paar Meter weit von seinem Opfer entfernt und dann schießt er die ganze Zeit auf den los und der trifft den nicht mal. Und die ganze Zeit habe ich mich gefragt, also solch einen blöden Thriller habe ich ja noch nie gelesen. Nicht? Da ist ein Killer und der ist jetzt nicht einen halben Kilometer entfernt, wo er genau zielen muss, sondern er sieht sein Opfer direkt vor sich. Das ist noch alles schön beleuchtet und da schießt er auf den und der trifft ihn nur einmal in den Bauch. Also ich muss sagen, dieser Killer, der hat irgendwie ein Problem. Nicht? Wahrscheinlich hat er seine Brille zu Hause vergessen. Und dann, als er nun dabei ist, in ihn mit einem vollen Magazin, was er leer geschossen hat, überlegt er sich, soll er nochmal nachladen? Und dann überlegt er sich, ach, der stirbt ja sowieso. Und ich habe mich wieder gefragt, was für ein blöder Profikiller, also wenn ich mich jetzt hineinversetzen sollte oder den Roman schreiben sollte, ja, dann nimmt er doch noch sein nächstes Magazin und gibt ihm den Rest, wenn er schon wieder tot ist. Sonst geht er das Risiko ein, dass der stirbt. Dass er nicht stirbt, meine ich. Nicht? Also jetzt will er ihn umbringen, dass er nicht stirbt. Und er hat ihn ja sogar gesehen. Der könnte ihn sogar identifizieren. Stell dich mir mal vor, da kommt 10 Minuten später ein Wachmann vorbei. Und dem erzählt er noch alles, gibt eine Personenbeschreibung, was weiß ich. Dann bin ich doch blöd als Killer, oder? Also ich muss sagen, ich habe bisher kaum einen Thriller gelesen, wo so ein blöder Killer drin vorkam. Aber gut. Und dann auch dieser Direktor des Louvre war für mich erst einmal ein Mysterium. Also dieser Mann scheint ja Kunstkenner zu sein, aber nebenbei scheint er auch noch eine gesicherte, fundierte medizinische Ausbildung gemacht zu haben. Denn der liegt da nun mit Schmerzen im Bauch und fragt sich, was da los ist und diagnostiziert sofort, aha, Magendurchschuss. Ich weiß noch nicht, ob ihr mal verletzt worden seid irgendwo im Bauchraum, aber der weiß sofort, ach, das ist nicht die Milz, das ist nicht der Dickdarm, das ist nicht die Leber, das ist der Magen, nicht? Ich weiß auch nicht woher, keine Ahnung. Also und das ohne, dass er medizinische Ausbildung hat. Der ist ganz genial, nicht? Und er weiß auch sofort, aha, jeder weiß, der so mal getroffen ist, in 20 Minuten bist du tot. Und diese 20 Minuten nutzt er eben noch, um da alles Mögliche hinzumalen. Also das fand ich dann ebenfalls ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob man seine letzten Minuten noch dafür nutzen würde, irgendwelche Rätselgeheimnisse aufzuschreiben, von denen hinterher sowieso nicht rauskommt, ob das überhaupt stimmt oder nicht. Aber nehmen wir das mal selbst hin. Ich habe dann in einem Fachbuch nachgeschaut, so von Unterleibsverletzungen, also Schussverletzungen. Die gibt es ja ab und zu mal in Amerika besonders häufig, häufiger als hier scheinbar. Aber jedenfalls ist es so, dass wenn das Opfer innerhalb der nächsten 20 Minuten gefunden wird, dann überleben etwa 75%. Weil wenn nicht gerade deine Aorta getroffen ist, also das ist dann sowieso schlecht, weil dann bist du sofort tot, also ziemlich schnell, dann kannst du auch nichts mehr aufschreiben, aber dann ist die Gefahr relativ gering. Man kann durch Operationen dann relativ viel noch dabei retten. Also auch hier die Geschichte ist irgendwie unsinnig. Aber sie muss ja so sein, denn wäre er sofort tot, dann wäre das ganze Rätselspiel, würde nicht anfangen. Würde er überleben, dann könnte er ja selbst erzählen, dann braucht man das Rätsel nicht finden. Also deshalb hier muss das ja irgendwo so drin sein. Ja, und dann habe ich das Ganze weitergelesen und dann waren noch so ganz geheimnisvolle Dinge, auf die Dan Brown aufmerksam macht. Zum Beispiel gibt es in der englischen Originalausgabe gibt es ein Smart, mit dem die beiden mich durch Paris kurven. Da steht, das ist das 1-Liter-Auto. Habt ihr schon gewusst, dass Mercedes-Benz ein 1-Liter-Auto baut, der Smart? Wenn ihr allerdings euch bewerbt und den kaufen wollt bei Mercedes-Benz, dann werdet ihr den doch nicht kaufen können, nicht? Weil den 1-Liter-Smart gibt es meines Wissens noch nicht. Ich weiß nicht, ob euch jemand besser auskennt. Vielleicht hat Dan Brown Geheimnisse dafür oder vielleicht hat er den ja selbst entwickelt. Aber gut, ist ja ein Roman, man kann das ja erfinden, nicht? Oder dann ist es so, dann beschreibt er, wie sie in einer lauen Frühlingsnacht durch Paris kurven und dann den Duft von Jasmin über ins Autofenster hineinbekommen. Und meine Frau ist aus Paris, ist da auch aufgewachsen und sagt, eigentlich wächst da kaum Jasmin und schon gar nicht im Frühling, sondern wenn schon nur im Sommer. Aber das ist ja auch nur eine Kleinigkeit, kommt ja eigentlich nicht so drauf an, nicht dabei. Und Dan Brown hat da noch alle möglichen anderen Sachen. Dann erzählt er zum Beispiel groß und breit der Sophie, also durch den Professor Langton, erzählt er ihm von Leonardo da Vinci, der hunderte von Auftragsgemälden für den Vatikan gemalt hätte. Naja, schon etwas skeptisch geworden, habe ich dann nachgeschaut und festgestellt, dass er nur ein einziges Auftragswerk für den Vatikan gemalt hat. Zwar für ein paar andere Kirchen auch, aber für den Vatikan eigentlich nur eines. Wo ich mich dann wieder frage, naja, kleiner Schönheitsfehler dabei, nicht? Oder eine andere Sache, dann beschreibt er über die Zahl Phi und dann erzählt er, wie die Zahl Phi überall in der Natur mit drin ist, in allen Naturkonstanten, unter anderem auch bei den Bienenvölkern. Und da ich in der Oberstufe Biologie als Leistungskurs gehabt hatte, erinnerte ich mich noch schwach daran, dass mit den Bienenvölkern doch so etwas war. Und da sagt er nämlich, dass das Verhältnis von den männlichen zu den weiblichen Bienen immer dem von 1 zu Phi entspräche. Nun, das, was ich noch wusste und dann hinterher verifizierte, also das nachvollzogen habe dann, dass im Winter gibt es gar keine männlichen Bienen im Bienenstock. Also im Winter ist das Verhältnis 1 zu 0 und nicht 1 zu 4, also schon mal ziemlich daneben. Und im Sommer ist das Verhältnis von etwa 1 zu 50 und auch nicht 1 zu 4. Also auch da liegt er um den Faktor von mehrfach 10 daneben. Und auch hier, er erzählt das einfach so. Er erzählt historische Fakten, er erzählt, wie toll die Schriftrollen von Qumran sind, weil die doch die eigentliche Wahrheit über das Leben Jesu ausdrücken würden. Und dann schreibt er so nebenbei, die Schriftrollen von Qumran sind 1950 entdeckt worden. Naja, ich meine, ich weiß nicht, ob was ihr jetzt dazu sagt. Ich zumindest, denn habe dann, ich meine, ich mal, das hatte ich im Kopf gehabt. Ich wusste, nee, 1950 war falsch, denn die wurden 1947 ausgegraben. Aber hier, wie gesagt, was sind schon 3 Jahre, wenn man der Verschwörung der Weltgeschichte auf der Spur ist, nicht? Denn so wird in dem Roman auch geschrieben. Da wird dann ja gesagt, dass dieses Geheimnis, wenn es bekannt werden würde, die gesamte Kirche in Frage stellen würde. Nun, schön und gut, diese kleinen Schönheitsfehler, die kann ich ja auch einem Romanautor verzeihen, wobei ich immer noch lieber Romane lese, wo auch die Fakten gut recherchiert sind. Auch wenn es dann unterhaltend ist, ist ja schön, aber wenn die Fakten gut recherchiert sind, finde ich trotzdem noch besser, kann ich dann auch was lernen dabei daraus. Aber Roman ist Roman und ich würde sagen, brauchen wir nicht lange zu diskutieren, brauchen wir kein Seminar heute Abend darüber zu machen, wenn einer in einem Roman ein paar Fehler macht. Ist ja kein Problem, nicht? Aber das Problem fängt da an, dass dieser Mann eben auch über religiöse Themen schreibt und das mit einer großen Überzeugung und dass er im Vorwort seines Buches, könnt ihr nachlesen, Seite 9, da schreibt er nämlich, dass die Kunstwerke, die er zitiert und die historischen Dokumente und die historischen Wahrheiten, dass die der Realität entsprechen. Auf seiner Internetseite, danbrown.de, sagt er genau dasselbe. Auf Interviews, in Zeitungen und Zeitschriften sagt er genau dasselbe. Er sagt, dass die Handlung zwar erfunden sei, dass aber der Kern der Ehe Jesu, mit Maria Magdalena, der Fälschung der Bibel und so weiter, dass diese Sachen wahr sind. In einem Interview, was ich in meinem Buch auch zitiere, da verweist er darauf und sagt, am Anfang seiner Recherche, da sei er noch kritisch gewesen, aber gegen Ende sei er selbst überzeugt worden, dass es wahr sei, was er da schreibt in seinem Buch. Und das ist ein Problem. Und dieses Problem besteht auch darin, dass viele seiner Leser ihm glauben. Es gibt eben Leser, die sagen, das ist nur ein Roman und legen es beiseite. Für diese Leser, da ist das kein Problem. Ein Problem ist es für Leser, die das als bare Münze nehmen, die wirklich dann plötzlich das Gemälde von Leonardo da Vinci des letzten Abends mal vor sich nehmen und sagen, da ist doch Maria Magdalena neben Jesus. Die plötzlich sagen, ach, die Bibel ist verfälscht worden. Wir brauchen jetzt die apokryphen Evangelien, da steht die Wahrheit drin. Das ist ein Problem. Ich zitiere in meinem Buch dann mehrere Rezensionen, so Kurzrezensionen, die es auf Amazon.de, das ist ja so ein Buchversender im Internet, gibt. Da kann jeder seinen Kommentar zu den Büchern geben. Und da bin ich, als ich mein Buch geschrieben habe, bin das einmal durchgegangen, habe gesehen, was die Leute dazu geschrieben haben. Und ein sehr großer Anteil von diesen Leuten auf dieser Internetseite und auf anderen Internetseiten haben genau dasselbe geschrieben. Da haben Leute geschrieben, haben gesagt, ich habe schon immer geahnt, dass die Kirche uns irgendwie hinters Licht führt, aber jetzt weiß ich auch warum. Oder eine Schülerin hat geschrieben, ich habe das meinem Religionslehrer als Buch empfohlen und jetzt haben wir das zusammen im Religionsleistungskurs gelesen und mein Religionslehrer war auch ganz überzeugt davon. Und so weiter. Also ich zitiere bestimmt 20, 30 verschiedene Leute, die dann beschreiben, und zwar überwiegend, dass sie nach dem Lesen des Buches einen negativen Eindruck von der Bibel und ein vollkommen anderes Bild von Jesus Christus haben. Und das ist ein Problem. Und deshalb setze ich mich damit auseinander und deshalb würde ich euch empfehlen, darüber ein paar Gedanken einzusetzen, denn ihr könnt solchen Menschen begegnen. Und solche Menschen sind nicht nur unbedingt angesiedelt, wo du sagst, naja, das sind ja so geistige Tiefflieger. Nein, ich habe jetzt an mehreren Universitäten Vorträge darüber gehalten, eingeladen von Studentengruppen und da sind mir Studenten begegnet, die mir gesagt haben, sie haben das gelesen und sie glauben wirklich, dass das so war. Als hier der Film in Lippe angelaufen ist, hat die Lippische Landeszeitung einen Pfarrer interviewt, einen Jörg Langbein. Der hat auch ein Buch darüber geschrieben, das heißt Das Sakrileg und die heiligen Frauen. Das Buch hatte ich auch gelesen. Und der hat darüber geschrieben, ja, die Geschichte sei zwar erfunden, aber dass Jesus eigentlich eine große Göttin verehrt hat, dass er mit der Maria Magdalena verheiratet gewesen sei, das sei die Wahrheit. Also hier auch evangelischer Pfarrer. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass ein normaler Zeitungsleser, wenn dann der evangelische Pfarrer das sagt und wenn das andere Sachbuchautoren sagt und wenn das noch so überzeugend in diesem Roman überliefert steht, dass sie das glauben. Und insofern ist dieser Roman gefährlicher als die Bibelkritiker der Universitäten, denn die liest ja zum Glück kaum jemand. Aber dieser Roman, der wird so millionenfach verkauft und geglaubt. Und da haben wir ein Problem. Ich habe dann übrigens der Lippischen Landeszeitung auch geschrieben, dass ich die Sache nicht so sehe, auch einige Gründe dafür genannt. Und sie hatten mich dann auch für ein Interview eingeladen, das ist dann auch erschienen in der Zeitung, um ein Gegengewicht dazu zu setzen. Fand ich immerhin gut. Ich habe allerdings auch bei den Journalisten gemerkt, dass die genauso blauäugig waren. Denn Journalisten sind heute sehr stark unter Zeitdruck, die recherchieren doch nicht mehr lange. Wenn sie irgendeine sensationelle Meldung haben, sind sie erstmal froh darüber, schreiben dann vielleicht einmal wenn und vielleicht und sollte, also konjunktiv, dann sind sie immer noch fein raus aus dem Schneider, wenn das nicht stimmt, und dann drucken sie es trotzdem. Aber der Leser nimmt es natürlich auf und achtet auf solche Feinheiten nicht. Also dieser Pfarrer, der hatte beispielsweise geschrieben, dass selbst die Hochzeit Jesu ist ja in der Bibel aufgeschrieben. Ich weiß nicht, jetzt könnt ihr lange danach suchen, nicht? Er hat dann geschrieben, das sei die Hochzeit von Kana. Das sei doch offensichtlich die Hochzeit Jesu gewesen. Und nun muss ich sagen, ich finde diese Geschichte ja sehr spannend. Wenn das allerdings wahr ist, dann müsste ich schon Polygamist sein. Denn ich war bisher auf zahlreichen Hochzeiten, aber ich habe nicht jeweils die Braut geheiratet, die dort gewesen ist. Ne? Und hier wäre für mich ja die Frage, warum sollte Jesus denn nicht irgendeine Hochzeit einfach besucht haben, genauso wie es da steht? Denn das war doch damals üblich gewesen. Warum muss er unbedingt die Frau geheiratet haben, die da gewesen ist? Denn in der Bibel finden wir keinen Hinweis darauf. Nun, also soweit die Sachlage, soweit das Problem. Und jetzt wollen wir uns dem etwas annähern, wenn Menschen das wirklich glauben, was für Argumente nennt Dan Brown denn für seine Überzeugungen? Den ersten Punkt, den ich mit euch etwas nachgehen möchte, ist die Frage, war Jesus verheiratet? Und da muss ich zuerst einmal bekennen, ich persönlich hätte gar nichts dagegen. Also von mir aus hätte Jesus ruhig heiraten können. Ich bin selbst verheiratet, ich finde das gut, ich bin gerne verheiratet, ihr hoffentlich auch, nicht? So sehr fern ihr seid. Und warum eigentlich nicht? Es ist in der Bibel keine Sünde zu heiraten. Die meisten Propheten des Alten Testaments waren verheiratet gewesen. Die meisten Jünger des Neuen Testaments sehr wahrscheinlich auch, wie wir bei Petrus und einigen anderen wissen. Und Paulus erwähnt ja, dass andere der Aposteln ihre Frauen mit sich nahmen. Also das war der Normalfall damals. Also deshalb, ich sehe auch gar nicht, wo der große Skandal gewesen wäre. Denn Brown schreibt, die Kirche hätte das unbedingt unterdrücken müssen mit allen Mitteln. In dem Buch werden Leute umgebracht wegen der Frage, dass Jesus verheiratet gewesen ist. Ich muss sagen, ich würde keinen umbringen wegen der Frage, ob Jesus verheiratet war oder nicht. Mein Glaube würde auch nicht zusammenbrechen, wenn Jesus verheiratet gewesen wäre. Würde man nun archäologisch zuverlässig im Standesamt in Nazareth eine Urkunde finden, wo steht, Jesus von Nazareth hat geheiratet, so und so und so, dann würde mein Glaube doch nicht zusammenbrechen daran. Ich weiß ja nicht, was in eurem Glaubensbekenntnis steht. In meinem Glaubensbekenntnis steht nicht, ich glaube an Jesus, den Ledigen, oder so. Sondern bei mir steht, ich glaube an Jesus, dem Sohn Gottes, dem Allmächtigen, der für meine Sünden gestorben ist, der auferstanden ist und zur Rechten Gottes sitzt. Daran glaube ich. Und in keinem Glaubensbekenntnis, weder der Baptisten, noch der Freien Evangelischen, noch der Mennoniten, noch der Methodisten, noch der Evangelischen Landeskirche, steht etwas über den Zivilstand Jesu. Weil der Zivilstand Jesu für seine Erlösung auch nicht von Bedeutung ist. Es ist wichtig, dass er Gott war. Ich glaube allerdings, dass Jesus nicht verheiratet war, weil ich gar keinen Hinweis darauf finde, dass er geheiratet hat. Ich glaube auch, dass er das bewusst vermieden hat, nicht weil es Sünde wäre, sondern weil er wusste, dann gibt es nachher bestimmt Probleme. Mohammed war nicht so klug, der hat gleich 9 Frauen geheiratet und die Probleme kamen prompt danach, dass nämlich unter seinen Anhängern und Kindern und Frauen der Krieg ausbrach und bis heute deshalb die großen Konfessionen des Islam nicht lehrmäßige Unterschiede haben, sondern welche, die mit der Nachfolge Mohammeds zu tun haben. Und da Jesus nicht wollte, dass man eben seinen Nachkommen eine besondere Aufmerksamkeit zollt, deshalb habe ich vermutet, hat er erst gar nicht geheiratet. Vielleicht auch, weil er wusste, er lässt seine Witwe zurück, denn Jesus war ja klar, dass er sterben wird. Es wird Gründe dafür gegeben haben, zumindest in der Bibel haben wir nicht den blassesten Schimmer dafür. Und wir kommen jetzt zur Frage, ja, wie kommt denn dann Dan Brown darauf, dass Jesus verheiratet war? Und seine Argumentation ist relativ einfach. Er sagt nämlich, ein jüdischer Rabbiner zur Zeit Jesu hat heiraten müssen. Sonst wäre er gar nicht Rabbiner gewesen. Und Jesus wurde ja als Rabbiner angesehen. Und Dan Brown hat in einer gewissen Hinsicht recht. Tatsächlich war es für die Juden im Gegensatz zur katholischen Kirche durchaus normal, wenn ein Geistlicher, ein Priester oder ein Prophet verheiratet gewesen ist. Warum? Weil die Ehe ja nichts Schlechtes ist im Judentum. Gott hat die Ehe eingesetzt noch vor dem Sündenfall. Da steht schon, seid fruchtbar und mehret euch. Da steht schon, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die beiden werden ein Fleisch sein. Das steht ja nicht erst nach dem Sündenfall, sondern schon vorher. Die Ehe war nach jüdischem Verständnis und ist sie bis heute gut. Und deshalb waren die meisten Propheten und die Priester sowieso des Alten Testaments verheiratet. Insofern hat er recht. Aber seine Argumentation ist ja nicht, der Normalfall war, verheiratet zu sein, sondern er sagt, Jesus hätte nicht verheiratet sein können. Umgekehrt, er hätte nicht ledig sein können, er musste verheiratet sein. Sonst wäre er nicht Rabbiner gewesen. Und das ist die Frage, der wir nachgehen müssen. Und da muss ich sagen, gibt es doch zumindest einige alttestamentliche Propheten, von denen wir den Eindruck haben, dass sie ledig gewesen sind. Wir finden das nicht ganz wortwörtlich, aber denkt zum Beispiel an Leute wie Elia. Elia, da wird erwähnt, dass er bei der Sunamiterin dort ist, nicht? Oder dass er dann eben mehrere Monate unterwegs ist bei der Witwe von Zarpat, weil eben da eine Hungersnot ist. Und seine Frau nimmt er nicht mit. Ich denke, wenn er verheiratet gewesen wäre, hätte er die bestimmt nicht hungern lassen, nicht, in Israel. Dann später übernachtet er eben dort auf dem Obergemach und so, nicht, bei der Witwe und so. Und da merken wir immer wieder an Stellen, da Gott auch der allein auf der scheint, Prophet gewesen zu sein in Israel und ledig. Oder denken wir ans Neue Testament, an den Johannes den Täufer. Ich weiß nicht, wie das mit ihm war, aber mir macht er den Eindruck, als ob er auch ledig gewesen ist. Also erst einmal denke ich, kaum eine Frau wäre bereit, dort in der Wüste sein karges Mahl mit ihm zu teilen. Weiß nicht, ihr als Frauen, ob ihr euch da sehr angesprochen vorkommt, mit wilden Heuschrecken und Honig zu essen. Ich glaube es nicht. Zumindest hätten die Frauen sicherlich dafür gesorgt, dass er etwas Ordentliches anzuziehen hatte. Ne? Zumindest hat meine Frau darauf geachtet, als wir uns während des Studiums kennengelernt haben. Also sie hat mir gesagt, Michael, das und das musst du anziehen und so. Und statt nur in dem hehrenden Mantel herumzulaufen, ne, die ganze Zeit. Also gut, wie gesagt, das sind Spekulationen. Genauer wissen wir es von dem Paulus. Denn Paulus erwähnt ja im 1. Korinther 7, das könnt ihr dort nachlesen, dass er ledig gewesen war. Und Paulus war doch Rabbiner gewesen. Wir lesen, dass er zu den Füßen Gamaliels saß, dass er zu den Pharisäern gehörte, einer besonderen strengen Gruppe der Schriftgelehrten und der Rabbinen. Also hier haben wir doch einen Rabbiner zur Zeit Jesu, der ledig war und scheinbar war es für seine ganze Umwelt kein Problem. So wäre ja die Frage, wenn Paulus, der zur selben Zeit lebte, wie Jesus gelebt hat, ledig sein konnte und Rabbiner sein konnte, warum denn dann Jesus nicht? Ja, und da müssen wir sagen, es gibt keine Antwort. Natürlich hätte Jesus auch ledig sein können. Ich habe dann nachgeschlagen im Talmud, dem Heiligen Buch der Juden, das ist ja eine Interpretation auch des Alten Testaments und das ist zum Teil schon zur Zeit des Neuen Testaments geschrieben worden und da finden wir drin, dass es auch noch andere Rabbinen gegeben hat, jüdische Rabbinen, die bis heute verehrt werden, die ebenfalls ledig gewesen sind. Und dann ist es so, dass die Leute von Qumran, das weiß man, dass gerade da die Männer entweder sehr spät geheiratet haben oder gar nicht geheiratet haben. Das heißt, auch viele der in Israel als sehr fromm angesehenen Leute von Qumran waren ledig gewesen. Und jetzt merken wir, da sind die Propheten, einige zumindest von denen, da haben wir Paulus, da haben wir diese jüdischen Rabbinen im Talmud und dann haben wir die Leute von Qumran, die ledig waren und die alle als fromme, vorbildliche Juden angesehen worden sind. Und wenn die ledig sein konnten und Rabbiner, warum Jesus denn dann nicht? Insofern merken wir, dass dieses Argument, was Dan Brown anführt, löst sich in Luft auf. Da gibt es keine gute Begründung mehr. Nun gehen wir doch Dan Brown trotzdem einmal etwas nach. Nehmen wir einmal an, Jesus sei wirklich verheiratet gewesen. Wie gesagt, es gibt keinen guten Grund dafür. Er kann auch kein einziges zeitgenössisches Dokument nennen, also weder irgendeine Unterlage eines Gegners des Christentums, noch eines Christen, noch eines Juden, noch sonst jemanden aus dieser Zeit. Sondern er spekuliert ja einfach nur. Aber nehmen wir einmal mit ihm an, Jesus wäre verheiratet gewesen. Wen hätte er denn dann wahrscheinlich geheiratet? Die Antwort ist höchstwahrscheinlich darauf zu über 90%. Wir wissen es gar nicht. Denn normalerweise heiratete man als jüdischer Mann zur Zeit Jesu im Alter zwischen 15 und 19. Als Jesus auftritt, war er ja 30. Das heißt, er hätte schon lange verheiratet sein müssen. Jetzt wird aber zu diesem frühen Zeitpunkt von gar keiner Hochzeit geredet. Es wird auch von keiner Ehefrau geredet. Das heißt, wir müssten davon ausgehen, okay, wenn er verheiratet gewesen ist, dann mit irgendeiner Schönheit aus Nazareth. Aber wir wissen es nicht. Wir müssten warten bis in alle Ewigkeit, um es zu erfahren. Das ist natürlich für Spekulanten wie Dan Brown langweilig, denn dann wäre das Spiel zu Ende. Wenn ich euch einfach bloß sage, ja, Jesus war verheiratet, aber wir wissen nicht mit wem und Kinder wissen wir auch nichts darüber, das ist langweilig. Also müssen Dan Brown und seine Spekulanten müssen andere Wege finden. Sie durchforsten das ganze Neue Testament, denn was anderes haben sie ja auch nicht, genau wie wir nicht, und durchforsten sie nach Namen von Frauen. Natürlich müssen es ledige Frauen sein, das ist ja klar, so fällt die am meisten genannte Frau des Neuen Testaments, nämlich Maria, die Mutter Jesu, schon aus. Und jetzt ist die Frage, welche ledigen Frauen bleiben denn da noch? Wir hätten zum Beispiel Martha und Maria, die beiden Schwestern von Lazarus, die in Bethanien sind. Es wäre möglich, denn Ehemänner werden nicht erwähnt. Aber da ist Jesus ja nicht häufig genug. Die ziehen ja auch nicht mit Jesus durch die Lande, sondern sie bleiben an einem Ort. Also scheiden die auch aus. Aber, wie schön, ich glaube, es ist im Lukas Kapitel 8, die ersten vier Verse, da stehen nämlich einige Frauen, die mit Jesus zogen, weil Jesus eben nicht nur Anhänger gehabt hat unter Männern, sondern auch unter Frauen. Und da taucht diese ominöse Maria Magdalena auf. Es steht dort im Lukas Evangelium, dass Jesus von ihr 7 Dämonen ausgetrieben hat und dass sie aus Dankbarkeit für diese Befreiung, für diese Heilung Jesus nachgefolgt ist. Sonst steht da nichts drin. Von einer Liebesgeschichte lesen wir da gar nichts. Aber es ist eben eine der wenigen Frauen, die dort in Frage kommen. Also sagt denn Brown, die ist es. Maria Magdalena ist die Ehefrau Jesu. Tatsächlich, andere Argumente hat er nicht. Denn es gibt kein anderes Dokument aus dieser Zeit, was irgendeinen vagen Hinweis geben würde. Also wir können sagen, historisches Argument gleich null, kein einziges. Aber Dan Brown stützt sich dann auf die Aussagen von ominösen Apokryphen-Evangelien. Diese Apokryphen-Evangelien, wie das Evangelium der Maria Magdalena, die Pistis Sophia und das Jakobus-Evangelium, wurden allerdings alle erst Ende des 2. Jahrhunderts geschrieben, bis zum Anfang des 4. Jahrhunderts. Das heißt, wir sind hier etwa 150 bis 200 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung Jesu. Wenn wir ein Evangelium der Maria Magdalena haben aus dem Jahr 200, mal die Frage, von wem wurde das dann geschrieben? Oder sagen wir vielleicht umgekehrt, von wem mit Sicherheit nicht? Mit Sicherheit nicht von Maria Magdalena, denn zur Zeit Jesu galt schon das Urteil des Alten Testaments, das Alter des Menschen wird 70 und wenn es hochkommt 80 und so weiter, nicht? Aber 200 Jahre gibt es da eben nicht mehr. Nicht wie zur Zeit von Noah, nicht? Oder so, da gab es ja noch höhere Alter. Also das heißt, Maria Magdalena war längst tot und hier hat jemand unter dem Pseudonym Maria Magdalena geschrieben, um das Ansehen dieser Person auf sein Machwerk zu ziehen. Und nun zitiert Dan Brown zwei Stellen, einmal aus dem Philippus-Evangelium, einmal aus dem Evangelium der Maria Magdalena. Zwei Stellen, von denen er meint, die belegen, zwar erst 200 Jahre nach Jesus, aber die belegen, dass Jesus verheiratet war mit Maria Magdalena. Die erste Aussage heißt, und Jesus küsste Maria Magdalena. Fürchterlich, nicht? Also das zeigt doch eindeutig, dass sie verheiratet gewesen sind, würde ich sagen. Also, ehrlicherweise, ich muss sagen, ich habe schon verschiedene Frauen geküsst. Also, nun nicht, dass ihr denkt, ich bin hier irgendwie so ein Halotri, der da hier irgendwelche Frauen einfach so küsst. Das nicht. So nicht. Aber ja, zumindestens erinnere ich mich daran, so als kleiner Bubi mal meiner Mutter habe ich einen Kuss gegeben, nicht? Ohne sie zu heiraten. Trotz Sigmund Freud und solchen Geschichten, nicht? Und meinen Töchtern habe ich auch schon einen Kuss gegeben, ohne sie zu heiraten, nicht? Einfach so, als Ausdruck der Zuneigung. Und darüber hinaus ist es so, dass meine Frau, ich habe es erwähnt, aus Frankreich kommt und da ist es durchaus üblicher. Ich erinnere mich noch an die erste Begegnung mit meinem dann zukünftigen Schwiegervater. Ich bin zu ihm gekommen, nach guter deutscher Manier ihm die Hand entgegengestreckt und dann kam er auf mich zu und hat mich umarmt, dann nicht so hier rechts und links und so richtig abgeküsst. Und ich kann euch garantieren, ich habe meinen Schwiegervater nicht geheiratet. Ja, ich meine, das ist ja die Logik von Dan Brown. Nicht? Dan Brown sagt, aha, geküsst, also verheiratet. Aber hier sehen wir, es gibt durchaus Kulturkreise, die halt nicht so schüchtern sind, wie vielleicht manche Amerikaner wie Dan Brown oder manche Deutsche, wie ich das bin, sondern die eben so wie in Frankreich dann häufiger mal küssen. Und das dann nicht unbedingt gleich auf eine Ehe zu schließen ist. Also selbst wenn dieses Evangelium historisch wäre, was es ja nicht ist, ist ja, wie gesagt, erst lange Zeit später geschrieben worden, aber wenn es historisch wäre und Jesus wirklich Maria Magdalena geküsst hat, sagt das aus meiner Sicht für eine Ehe gar nichts aus. Dann hat er sie eben geküsst. Na und, wo ist das Problem? Wir finden sogar am Ende des 2. Korintherbriefs, da schreibt nämlich Paulus, könnt ihr mal nachlesen, im letzten Kapitel ganz zum Ende, da sagt er, vielleicht wisst ihr das auch auswendig, der steht nämlich, grüßt einander mit dem heiligen Kuss der Liebe. Scheinbar war es in der Urgemeinde nämlich sogar üblich, dass man sich dann umarmt hat, so ähnlich wie die Franzosen das heute noch tun, und sich dann geküsst hat. Gibt auch manche später aus in der Gemeinde, in der das noch üblich ist. Nicht? Und scheinbar war das in der Urgemeinde auch so. Halt, die ersten Christen waren scheinbar nicht so etwas kühler, wie die Deutschen das sind. Und jetzt ist die Frage, ja, wenn sich die in der ersten Gemeinde schon geküsst haben, ohne dass da große Probleme gewesen sind, dass man denen nur was Falsches vorgeworfen und erstellt hat, warum sollte das Jesus nicht auch getan haben? Aber wie gesagt, wahrscheinlich hat er es nicht mal getan, weil dieses Zeugnis ja, wie gesagt, erst 200 Jahre nach dem Leben Jesu aufgeschrieben worden ist, also reine Fantasie ist. Nun, also wenn wir diese gefährliche Stelle etwas entkräftet haben, dann kommen wir zu dem zweiten Argument, was Sir Teabing als der Gelehrte aus England in dem Roman vorbringt. Und da zitiert er nämlich aus dem Philippus-Evangelium und da sagt er, also zitiert er, und Maria Magdalena war die Gefährtin Jesu. Und dann steht es ungefähr wörtlich weiter, formuliert Dan Brown, jeder, der des Aramäischen mächtig ist, weiß, Gefährtin heißt Ehefrau. Das fand ich nun spannend. Erstmal war mir in der Biografie von Dan Brown entgangen, dass er Aramäisch kann. Hat er eigentlich auch nie gelernt, hat er auch nie studiert, aber ich hatte eben etwas eben Aramäisch gelernt, ich hatte Griechisch und Latein und Hebräisch und auch ein bisschen Aramäisch während des Theologiestudiums gelernt, hat mir dann also ein Wörterbuch herausgenommen und bin zu dem Ergebnis gekommen, jeder, der des Aramäischen mächtig ist, weiß, Gefährtin heißt nicht Ehefrau. Da hat er wahrscheinlich irgendetwas vergessen, nicht? Nun, es ist tatsächlich so, es gibt ganz seltene Fälle, wo es Ehefrau heißen kann. Mit diesen ganz seltenen Fällen hätte Dan Brown aber auch sein Problem. Erstens heißt nämlich Gefährte normalerweise Begleiter auf einer Reise. Das ist der Gefährte. Also man ist unterwegs, man wanderte damals ja, so wie die Emmaus-Jünger, und das nennt man dann Gefährte. Zweite Bedeutung, die am zweithäufigsten ist, ist diejenige Mitglied einer religiösen oder politischen Organisation. Also man ist so wie Genosse, nicht? Wie die SPD-Leute zueinander sagen, Genosse, so sagt man dann halt, du Gefährte. Nicht? Und gehört also zu einer Gruppe. Und beide Bedeutungen treffen ja auf die biblische Maria Magdalena zu. Maria Magdalena ist nach Lukas 8 mit Jesus durch die Gegend gezogen und sie war gleichzeitig auch eine seiner Jüngerinnen. Sie ist ihm nachgefolgt, sie hat ihm geglaubt. Sie war eine der ersten, die am Grab gewesen waren, wo Jesus auferstanden ist. Und dann gibt es noch viele andere Bedeutungen und in ganz seltenen Fällen kann es Ehefrau bedeuten, beziehungsweise Ehemann. Aber dann hätte Dan Brown ein Problem, wahrscheinlich hat er nämlich sein apokryphes Evangelium nie ganz gelesen, obwohl er sagt, wie toll das ist und dass das die Wahrheit über Jesus sagt. Denn wenig später, nur 2 Kapitel später, lesen wir nämlich, dass Johannes der Jünger Jesu auch als Gefährte Jesu bezeichnet wird. Tja, und dann hätten wir ja ein Problem, nicht? Dann hätte Jesus hier nicht nur Maria Magdalena geheiligt, sondern gleichzeitig auch noch Johannes, seinen Jünger. Und es gibt ja die Organisation Homosexuelle und Kirche, mit denen ich mich auch mal geschrieben habe per E-Mail und per Brief, die mich auch davon überzeugen wollten, dass tatsächlich Jesus homosexuell gewesen sei. Das behauptet dann Dan Brown aber doch nicht, denn scheinbar hat er diese Stelle nie gelesen. Und dann gehe ich noch etwas weiter der Geschichte des Philippus-Evangeliums nach und stelle dann fest, dass dieses Evangelium ursprünglich gar nicht auf Aramäisch geschrieben worden ist, sondern auf Koptisch. Ja, und dann ist diese ganze Argumentation fällt natürlich total in sich zusammen. Denn wenn er sagt, ja, jeder, der des Aramäischen mächtig ist, stimmt erstmal alles nicht. Und zweitens, egal, selbst wenn es auf Aramäisch Ehefrau heißen sollte, das Ganze ist auf Koptisch geschrieben und auf Koptisch heißt Ehefrau, ihr heißt Gefährtin eben ganz und gar nicht Ehefrau. Und hier merken wir auch das zweite Hauptargument, von dem er in seinem Roman sagt, dass das zuverlässig zitiert ist, dass das genau die historische Wahrheit geben würde, und zwar mehr als die biblischen Evangelien, die nach seiner Überfassung gefälscht seien, dann merken wir, das Ganze löst sich in Luft auf. Also weder, dass Jesus verheiratet war, noch, dass Maria Magdalena seine Ehefrau ist, finden wir ein einziges historisches Datum dafür. Aber wie gesagt, die Leser des Romans, vielleicht sind ja auch einige unter uns, die es gelesen haben, wenn man das so liest in dem Roman, kommt einem das nicht so vor, weil er zitiert so viele zuverlässig klingende Namen von Gelehrten des Mittelalters und der Renaissance und des Humanismus bis in die Gegenwart hinein. Er zählt Jahreszahlen auf, die zum Teil falsch sind, nicht? Aber er zählt sie auf und kaum ein Romanleser stellt sich vor, dass er das einfach so erfunden haben könnte. Zumal er doch in seinem Vorwort sagt, dass er alles zuverlässig zitiert. Und wer macht sich dann schon auf die Suche, diese Informationen zu recherchieren? Manchmal würde es genügen, einfach mal bei Wikipedia im Internet nachzuschauen, hätte ich Dan Brown empfehlen können, nicht? Dann wäre ihm der Schnitzer mit dem Qumran-Rollen oder sowas nicht passiert. Und da steht das ganz einfach drin, aber selbst das hat er ja nicht getan. Nun, dann kommt es noch ein nächstes Problem. Und zwar behauptet er nämlich, dass Jesus, der sei ursprünglich der Anhänger einer großen Göttin gewesen. Das wird im ganzen Buch auch noch erzählt. Sir Tübing beschreibt dann, dass die Männer eigentlich die Bösen seien. Und die Frauen sind die Guten. Denn er sagt dabei, die Männer sind doch verantwortlich für alle Schlechte in der Welt. Die Männer sind diejenigen, die Kriege führen. Die Männer sind für die Umweltverschmutzung verantwortlich. Denn sie haben doch all diese bösen Maschinen erfunden, die die Umwelt so kaputt machen. Also so wie die Waschmaschine und die Spülmaschine und das Auto und all solche Sachen, nicht? Also seien die Männer dafür verantwortlich. Die Männer quälen ihre Frauen, die Männer quälen ihre Kinder und so weiter und so weiter. Und deshalb sei es doch auch ganz klar, dass ursprünglich die erste Religion sei die Verehrung der großen Mutter. Und Jesus hätte auch daran geglaubt und deshalb hätte er, so schreibt Dan Brown dann, als erste Päpstin Maria Magdalena eingesetzt. Aber eben der böse Mann, dieser Chovi, der Petrus, der wollte sich durchsetzen und der hat dann die Maria Magdalena verfolgt und dann sei Maria Magdalena, weil Jesus ja tot war, zusammen mit Josef von Arimathea sei sie durchs Mittelmeer nach Südfrankreich geflohen, um sich dort niederzulassen. Dann hätten sie die Kinder Jesu gemeinsam aufgezogen und die hätten dann in den nächsten Generationen eingeheiratet in das Königsgeschlecht der Merowinger, so sind die Nachfolger Jesu, nicht nur Nachfolger Jesu, sondern gleichzeitig Anwärter auf den Königsthron Frankreichs. Und dann seien sie auch nochmal, das Geheimnis sei dann Weitergang über die Templer, den Templerorden, Ritterorden im Mittelalter, über den Prioré de Sion, so ein Geheimorden, den er erzählt und so weiter und so weiter. Nun, er stützt sich dann dabei auch, dass Maria Magdalena nach Südfrankreich gegangen sei, auf so eine geheimnisvolle Sage des Mittelalters. Nämlich tatsächlich gibt es in Südfrankreich heute einen Ort, der für sich in Anspruch nimmt, dass er das Grab von Maria Magdalena beherbergt. Allerdings müssen wir dazu sagen, dass diese Sage erst im Mittelalter aufgekommen ist. Und diese mittelalterlichen Sagen sind für mich als Kirchenhistoriker mit größerer Skepsis zu betrachten. Also es gibt da beispielsweise eine sehr schöne Sage über Jakobus, den Jünger Jesu, einer der Säulen der Gemeinde von Jerusalem. Da wird nämlich berichtet, als er gestorben sei, was wir historisch auch genau wissen, wann er gestorben ist, da sei sein Leichnam auf irgendeine geheimnisvolle Weise auf ein Floß gekommen. Dieses Floß sei dann ins Mittelmeer geschwommen. Obwohl es natürlich von Jerusalem keinen Fluss gibt, der direkt ins Mittelmeer fließt, aber ist ja egal, in der Fantasie kann man sowas alles mit hineinnehmen. Und dann sei der durch das ganze Mittelmeer geschippert, durch die Meerenge von Gibraltar, an der Küste Spaniens herauf, eine Flussmündung raufgeschwommen, dann irgendwann ans Ufer gesprungen und die Leute, die dort gewesen sind, haben auch sofort erkannt, aha, das ist Jakobus. Und dann ihr lacht darüber, aber das ist eine wichtige Sache, das ist Kulturgeschichte, die ihr hier mitbekommt, denn dieser Ort, der nennt sich heute Santiago de Compostela und das ist der zweitwichtigste Wallfahrtsort in ganz Europa nach Rom. Der pilgern jedes Jahr Zehntausende dahin, um ihn anzuschauen und dieser Ort soll auf diese Art und Weise entstanden sein. Und wie gesagt, ich habe zwar große Hochachtung vor der Bibel und den Wundern, die da beschrieben stehen, aber diese scheint mir nun doch etwas an den Haaren herbeigezogen zu sein, zumal es eben eher dem Mittelalter als der Bibel entsprach. Und auf dieser Ebene ungefähr ist auch die Geschichte mit Maria Magdalena und dem Ort, wo sie dann in Südfrankreich begraben ist. Also ihr könnt euch den Ort anschauen, Südfrankreich, aber glaubt nicht, dass es historisch sei. Also kommen wir zurück zu dem Matriarchat. Nun, die Frauen, vielleicht sind die mir jetzt böse. Nicht? Also ich hoffe nicht, dass ich jetzt jede Freundschaft verscherze mit allen weiblichen Wesen, die hier sind, indem ich euch sage, dass ich diese Geschichte nicht glaube, dass die Männer alle böse sind und die Frauen gut, nicht? Also, denn ich habe Frauen in meiner Geschichte kennengelernt, die nicht nur immer lieb und nett gewesen sind. Also, ich rede nicht von meiner eigenen, nicht? Also nicht, dass ihr hier was falsch versteht, aber von anderen. Also, während des Studiums beispielsweise war ich noch bei einer Studentin, also wie ich mich mit ihr immer ausgestritten habe, also da, nicht, über... Ja, ich meine, sie war natürlich zum Beispiel total davon überzeugt, von Frauenordination. Sie wollte unbedingt Pfarrerin werden, ist sie hinterher auch geworden. Zwischenzeitlich allerdings hat sie das wieder aufgegeben, fand sie dann doch nicht mehr so toll, aber zumindest hat sie darum gekämpft. Oder denkt ihr an Maggie Thatcher, nicht? Von dem er spricht hier, die eiserne Kanzlerin. Die, gegen die ihr Nachfolger, der John Major, galt ja eher als Softie, nicht? Als Mann. Aber sie hat sich durchsetzen können. Oder denkt an Katharina die Große, die Liebschaften über alles hatte, eine nach der anderen, und ihre Liebhaber hinterher umbringen ließ. Also da kann man doch nicht reden davon, dass alle Frauen friedlich und lieb und nett sind, oder? Also, ich denke, es gibt durchaus, und in der Bibel, wenn dann steht, sie haben alle gesündigt, dann meint das nicht nur alle Männer, nicht? Sondern dann meint das eben leider auch alle Frauen. Also ich hoffe, es ist mir keiner zu böse von den Frauen, die hier sind, wenn ich da Dan Brown nicht zustimme. Übrigens, beim Lesen habe ich mir auch die Frage gestellt, lieber Dan Brown, du bist doch auch ein Mann, oder? Dann müsste man die Liste wahrscheinlich auch fortsetzen können. Männer sind auch so böse, dass sie solche unsinnigen Romane verzapfen, nicht? Frauen würden das bestimmt auch nicht tun, oder? Naja, also ich weiß nicht, das war eine kleine Spitze, vielleicht ist nicht wie soll man sagen, nicht nur ganz redlich, aber nun ja, immerhin, wenn er schon so locker mit der Wahrheit umgeht, darf man sich so eine gewisse Ironie sicherlich auch nicht verkneifen dabei. Also, jedenfalls, er behauptet dann allerdings auch schon so ein bisschen androgyn zu sein, das heißt so ein bisschen mannweiblich, so wie die Esoterik meint, so müsse der Mann der Zukunft aussehen, dass eben der Mann ein bisschen weiblicher wird, die Frau ein bisschen männlicher wird und irgendwann trifft man sich da in der Mitte. Naja. Also kommen wir zu der historischen Wahrheit. War es wirklich so, dass Jesus die große Frau angebetet hat? Wir finden in der Bibel keinen einzigen Hinweis darauf. tatsächlich finden wir, dass Jesus die Frau ernster genommen hat als in allen Generationen vorher. Tatsächlich war es so, dass man Frauen früher unterdrückt hat. Und Jesus war einer der wenigen, die Frauen mit hineingenommen haben. Deshalb wurde er ja angegriffen von den Pharisäern und den Zöllnern. Denkt da, wo die Sünderin zu ihm kommt. Oder da, wo er angegriffen wurde, dass er überhaupt sich mit Frauen abgibt. Es gab damals den Orden, die Gruppe der wundgestoßenen Pharisäer. Das waren welche, die sich als besonders heilig ansahen, weil sie nicht mal einen Blick auf eine Frau warfen und meinten deshalb besonders rein zu bleiben. Und deshalb hießen sie auch so. Nämlich sobald nur ein Frauenrock um die Ecke bog, haben sie ihre Augen zugemacht und sind dann weitergegangen. Und dann könnt ihr euch vorstellen, was dabei herausgekommen ist. Dann lagen sie entweder auf der Nase oder liefen gegen die Mauer, aber sie haben sich reingehalten und nicht mal eine Frau angesehen. So war das im Judentum zur Zeit Jesu. Da war die Frau nicht besonders viel wert. Aber bei Jesus war es anders. Jesus hat die Frau geachtet und achtet mal darauf im Lukas-Evangelium, wie häufig da erwähnt wird, dass Jesus sich den Frauen zugewandt hat. Und Frauen spielen der Urgemeinde eine wichtige Rolle. Sie waren nicht Gemeindeleiterin, wie manche heute behaupten wollen, aber sie waren wichtige Mitarbeiterin, wie wir zum Beispiel im Römer Kapitel 16 lesen können. Frauen werden von Jesus nicht herabgewürdigt, sie werden auf die Stellung gestellt, die Gott ihnen gegeben hat. Und hinterher lesen wir, dass ja die Stellung zwischen Mann und Frau ein Spiegel ist zwischen der Beziehung zwischen Jesus und Gemeinde. Wir als Gemeinde, die wir hier sind, sind Braut Christi. Also als Frau, wieder als Vergleich, dieser weibliche Vergleich. Und da merken wir, das ist in der Bibel drin. Das heißt aber noch lange nicht, dass Jesus deshalb eine weibliche Gottheit angebetet hätte. Das ist ziemlicher Quatsch. Und wir finden aus der Zeit Jesu auch keinen einzigen Hinweis darauf. Wie gesagt, diese Ideen einer weiblichen Gottheit, ja, die tauchen nicht mal in den apokryphen Evangelien von Dan Brown auf. Hier muss ich wieder die Frage stellen, Dan Brown, hast du deine apokryphen Evangelien gut gelesen, die du uns häufig empfiehlst als eigentliche Wahrheit? Da finden wir zum Beispiel im Thomas-Evangelium, da fragt Petrus Jesus, wie kann denn Maria Magdalena in den Himmel kommen, da sie doch eine Frau ist? Und Jesus antwortet, im Thomas-Evangelium wie gesagt, antwortet, wir werden sie zu einem Mann machen, dann kann sie auch in den Himmel kommen. Und das steht in den apokryphen Evangelien. Da muss ich doch sagen, diese apokryphen Evangelien sind viel frauenfeindlicher als das, was wir in der Bibel lesen. Und Dan Brown sagt, diese apokryphen Evangelien würden die Wahrheit reden. Und da merken wir wieder, er zieht sich da Sachen heraus, er beachtet aber gar nicht den Gesamtzusammenhang dieser Evangelien, die eben eine vollkommen andere Ausrichtung haben. Keines dieser Evangelien berichtet von irgendeiner Muttergottheit, einem Mutterkult. Das ist reine Fantasie des Feminismus des 20. Jahrhunderts, die seit von Bachofen, der Ende des 19. Jahrhunderts diese Idee entwickelt hat, die verbreitet. Und was sind die Argumente dafür? Die Argumente sind in erster Linie, es gibt mythische Überlieferungen, wie die Amazonen, dass es früher mal Völker gab, wo die Frauen die Hosen anhatten. Und es gibt doch so einzelne Figuretten, also kleinste Figuren aus der Steinzeit, wo weibliche Figuren dargestellt werden. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da gibt es dann so sehr ausladend von den Körpergrößen weibliche Figuren, die man gefunden hat aus der Steinzeit. Man kann sie nicht genau datieren und sagt, das waren die Gottheiten der Frühzeit. Nun müssen sich diese Leute allerdings die Frage gefallen lassen von ernsthaften Forschern, bitte sehr, woher wisst ihr das denn? Denn diese Steinfiguren hat man ja nicht gefunden mit dem Beipackzettel, Vorsicht, das ist unsere weibliche Gottheit für die Archäologen der späteren Jahrtausende. So man hat einfach diese Figuren gefunden, das kann doch alles Mögliche sein, oder? Stellt euch mal vor, in 2000 Jahren durchwühlt jemand unsere Müllkippen. Und was findet er da? Da findet ihr Millionen von Barbie-Puppen. Und dann sagt er in der logischen Schlussfolgerung, damals hat man weibliche Gottheiten angebetet. Und die hatten halt diese Figur. Denn ihr findet tatsächlich nicht so viele Kähnen oder so etwas wie Barbie-Puppen mit weiblicher Figur. Also muss das doch ganz klar sein, das sind die weiblichen Gottheiten unserer Zeit. Ist doch eine logische Schlussfolgerung, oder? Und jetzt könnte es doch sein, dass das einfach steinzeitliche Barbie-Puppen gewesen sind, die man da gefunden hat, oder? Wäre möglich. Oder man könnte doch jetzt sagen, dass Archäologie funktioniert ja schließlich nur so, dass man Aussagen machen kann über das, was man findet, nicht über das, was man nicht findet. Es wäre doch möglich, dass da irgendwo in der Erde auch noch massenhaft männliche Gottheiten schlummern, dass man die nur noch nicht ausgegraben hat. Wieso kann man sagen, es gab nur weibliche, weil ich halt etwas mehr weibliche aus dieser Zeit ausgegraben habe als männliche? Es könnten Dekorationsgegenstände sein, die man sich vielleicht in die Wohnung gestellt hat, weil man sie schick fand. Dass kein Mensch weiß ganz genau, was man damals glaubte, weil es noch keine schriftliche Überlieferung gab. In der Steinzeit, wenn es die Steinzeit denn so überhaupt gab. Nun, und dann könnten wir die Frage stellen, wie ist das bei den Religionen? Ich habe unter anderem neben Theologie auch vergleichende Religionswissenschaft studiert, mich dann mit den großen Weltreligionen, auch den kleineren, auseinandergesetzt. Und da ist es so, dass von den frühesten Weltreligionen, die wir haben, also das heißt die in China, die in Indien, die bei den Babyloniern, Assyrern, Ägyptern, dass es da überall, so weit wir zurückgeht, immer männliche und weibliche Gottheiten gab. Warum? Weil die Menschen, da wo sie sich ein Bild Gottes machen, machen sie sich das Bild Gottes so, wie sie die menschlichen Verhältnisse finden. Und die menschlichen Verhältnisse sind so, dass da nicht nur Frauen sind, sondern Männer, Frauen und Kinder. Und so gibt es dann in den Religionen aller Völker, wo sie erfunden, von Menschen erfunden sind, gibt es eben Männer, Frauen und Kinder. Und Götterhierarchien, die gegeneinander kämpfen und so etwas. Und übrigens ist es so, dass in all diesen alten Weltreligionen die Frauen nicht unbedingt immer die friedlichen und netten sind. Ich nenne in meinem Buch dann verschiedene Beispiele, da könnt ihr noch viel mehr darüber lesen. Da erwähne ich dann beispielsweise einfach Hinweis auf Athene. Nicht? Athene, wichtige griechische Gottheit, wird dargestellt mit Helm und Schild, weil sie Göttin des Krieges ist. Oder Artemis, die mit einer wilden Meute des Nachts schwangere Frauen und kleine Kinder verfolgt. Nicht gerade friedlich für eine Frau. Nicht? Oder dann denken wir an Amaterasu, wichtigste Gottheit im japanischen Götterhimmel, die erst einmal in einem großen Krieg alle männlichen Götter beseitigt hat, um sich an die Spitze zu setzen. Oder denken wir an Kali, alte hinduistische Gottheit, die dargestellt wird mit bluttriefendem Mund und lauter Totenköpfen um den Hals. Auch nicht gerade ein Sinnbild der friedfertigen Muttergottheit, oder? Und da merken wir, Dan Brown argumentiert hier auch gar nicht historisch zuverlässig. Er spekuliert einfach so aufs Geradewohl hinaus. Es gibt keinen Hinweis auf einen matriarchalen Mutterkult, ganz am Anfang, ganz zu schweigen, dass Jesus daran geglaubt habe. Und nun möchte ich zu einem letzten Punkt kommen, der für uns als Christen auch wichtig ist. Dan Brown behauptet nämlich, dass die biblische Überlieferung unzuverlässig und falsch sei. Und dass die apokryphen Evangelien, die ich mehrfach genannt habe, dass die die Wahrheit über das Leben Jesus sagen würden. Und gerade die, die er immer wieder zitiert. Die allerdings das Gegenteil sagen von dem, was Dan Brown behauptet. Auch das habe ich ja schon genannt. Er sagt, dass der große Kaiser Konstantin der Große, nachdem er 312 nach Christus die Macht im Römischen Reich an sich zog, dass er da alle missliebigen Bibelhandschriften unterdrückte und nur diese vier Evangelien, die wir haben, herauszog. Dan Brown beschreibt, dass es vorher Tausende von Evangelien gab. Wo er die hernimmt, weiß ich allerdings nicht, denn selbst alle apokryphen Evangelien zusammengenommen sind keine Tausende, sondern es lässt sich eher in Zehnerpotenzen rechnen. Und jedenfalls sagt er, die seien zuverlässig. Jetzt ist die Frage, was steht denn da so Geheimnisvolles, Gefährliches drin? Er sagt auch davon, die Kirche habe es unterdrückt. Heute könnt ihr in jeden Buchmarkt gehen, könnt ihr hier nach Lemgo gehen, ins Buchhaus Wege oder so, ist eine Buchhandlung. Ich glaube, Alois, der hat diese apokryphen Evangelien nicht, nicht. Da braucht ihr sie nicht suchen, aber in den anderen Buchhandlungen, da könnt ihr sie finden, könnt ihr kaufen, kostet gar nicht viel. Und wenn ihr sie durchlest, seid ihr auch nicht schlauer als vorher. Was darin steht, ich zitiere in meinem Buch ein paar Auszüge daraus, klingt für uns ziemlich absurd, aber das sind keine Geheimnisse, die Kirche zusammenfallen lassen. Da steht dann da drin, dass Jesus durch den Weltraum düste und mit den Archonten kämpfte und solche Sachen. Jetzt weiß bis heute kein Mensch genau, was die Archonten sind überhaupt, weil diese Gruppen, die das aufschrieben, gehören zu den sogenannten Gnostikern. Das waren die Esoteriker der Antike und die haben alles vergeistlicht. Und das sind diese apokryphen Evangelium zu allergrößten Teil. Und diese apokryphen Evangelium sprachen zum Beispiel davon, dass es zwei Götter gab. Nämlich einen bösen Gott, der die Materie geschaffen hat und ein guter Gott, der den Geist geschaffen hat. Und das finden wir natürlich nicht in der Bibel, weder im Alten noch im Neuen Testament. Da merken wir, es ist ein krasser Gegensatz. Das taucht erst auf 200 Jahre nach dem Leben Jesu. Und Dan Brown behauptet auch noch, dass Konstantin der Große hätte dann im Konzil von Nicea, 325 nach Christus, hätte dann durchgesetzt, dass Jesus Gott sei. Weil das stünde in den apokryphen Evangelien, dass er das nicht sei. Und erstmal, wer sich etwas näher damit auseinandersetzt, als Kirchenhistoriker kannte ich diese Geschichte natürlich, erstmal ist es so, dass es da gar nicht darum ging, ob Jesus Gott war oder nicht. Denn das hatte keine Christenheit bestritten. Das steht in den uralten Evangelien drin. Das haben alle sektierische Gruppen der Urchristenheit behauptet. Die apokryphen Evangelien, diese gnostischen, haben sogar behauptet, Jesus sei eben gerade nicht Mensch. Weshalb er natürlich auch nicht geheiratet hat oder mit einer Frau Sexualverkehr hatte, weil das wäre ja viel zu fleischlich. Dann würde er fleischliche Kinder in die Welt setzen und er ist doch gerade der Lichtgott, der nur für den Geist zuständig ist. Also vollkommen absurd. Die behaupten nämlich genau das Gegenteil. Die apokryphen Evangelien behaupten, Jesus sei nicht Mensch, sondern er hätte einen reinen Geistleib. Eben, er wäre gar nicht materiell gewesen. Also genau das Gegenteil. Nun, aber in dem Konzil von Nicea ging es eben gar nicht darum, ob Jesus Gott sei, weil das war für alle klar, sondern es ging nur darum, wie seine göttlichen und seine menschlichen Eigenschaften zueinander stehen. Und diese Abstimmung war auch nicht knapp, wie Dan Brown erwähnt, Dan Brown redet von einer knappen Abstimmung, sondern diese Abstimmung war 116 zu 2. 116 dafür, 2 dagegen. Also hier, wie gesagt, nicht so genau genommen mit Dan Brown, nicht? Und wie ist das mit den apokryphen Evangelien? Wurden die tatsächlich von Konstantin der Große unterdrückt? Da ist meine erste Frage, warum hätte er die denn unterdrücken sollen? Was war denn daran so schlimm und gefährlich? Da steht gar nichts Schlimmes und Gefährliches drin. Ihr könnt sie durchlesen, euer Glaube wird dadurch nicht geschwächt. Ihr lest das hin, legt das hinterher nur beiseite und sagt was von Unsinn. Und genauso sind die ersten Christen damit auch umgegangen. Denn in den ganzen Christenheit der Jahrhunderte vorher waren diese apokryphen Evangelien nie wirklich die Gefahr, die Alternative für die biblischen Evangelien. Wir sehen das bei einem Bericht von Papias, der als Schüler des Jünger Johannes gilt, der dann aufgeschrieben hat über die Überlieferung Jesu. Und was erwähnt er? Er erwähnt nur diese 4 Evangelien, die wir haben. Die sind zuverlässig begründet. Irenäus von Lyon sagt genau dasselbe im 2. Jahrhundert. Dann finden wir den Canon Muratori, Mitte des 2. Jahrhunderts, um 150 herum, eine Sammlung in einer Gemeinde, die uns überliefert ist. Da stehen auch nur diese 4 Evangelien drin. Dann finden wir die Zitate der Kirchenväter. Und wenn Sie autoritativ zitieren wollen, was Jesus gesagt hat, dann zitieren Sie so gut wie nie diese apokryphen Evangelien. Erstmal, weil es sie ja in der Frühzeit noch gar nicht gab und später, weil Sie genau wussten, sie sind falsch, sondern ausschließlich diese biblischen Evangelien. Das heißt, die ganze erste Christenheit der 3 Jahrhunderte war sich im Klaren darüber, diese Wahrheiten, diese Evangelien der Bibel sind wahr.